Deutschlandfunk, Medias Res.
Öffentlich sagen darf ich fast alles, ohne dass ich dafür Konsequenzen vom Staat befürchten muss. Dafür sorgt die Garantie im Grundgesetz. Aber der Artikel 5 zur Meinungsfreiheit gilt eben auch für andere, die mich dafür kritisieren dürfen, was ich sage. Wenn die Kritik aber zu harsch wird, könnte das dazu führen, dass ich öffentlich verstumme. Eine Sorge, die in der vorigen Woche mehr als 150 Intellektuelle aus Kunst, Wissenschaft und Medien geäußert haben, in einem offenen Brief, der in den USA, in Frankreich, Italien und hier in Deutschland in der Zeit erschienen ist. Unterschrieben haben unter anderem die US-Journalistin Anne Applebaum, die schottische Schriftstellerin J.K. Rowling und der deutsche Autor Daniel Kielmann. Zusammen mit dem Journalismusprofessor Tanjef Schulz von der Universität Mainz habe ich vor der Sendung auf die Aspekte geschaut, die Medien betreffen, wo die meisten Debatten stattfinden. Und ich habe ihn gefragt, wie er das Meinungsklima in Deutschland beurteilt, vor allem in den Medien.
Es ist schon ziemlich rau und ruppig geworden, vor allen Dingen natürlich auf den Social-Media-Plattformen. Insgesamt ist so ein Gefühl der Feindseligkeit im öffentlichen Diskurs, glaube ich, schon entstanden.
Ist das bedrohlich?
Ich finde das schon bedrohlich. Das betrifft ja zum einen die ganz klaren extremistischen Akteure, die dann auch wirklich echte Bedrohungen aussprechen, bis hin sogar zu Todesdrohungen. Aber es gibt, glaube ich, vor allen Dingen auch eine Flut von sehr harschen, teilweise hämischen Kommentierungen auf Social Media und auch im Internet dann bei den Kommentaren, die dann unter Artikeln stehen. Und das ist etwas, was schon Leute einschüchtern kann und wo es vor allen Dingen dann auch ablenkt von dem eigentlichen inhaltlichen Auseinandersetzen mit den Themen.
Aber gehört es nicht auch zur Meinungsfreiheit, dass man sich für seine Äußerungen verantworten muss?
Absolut. Wer sich exponiert mit einer Meinung, der geht immer das Risiko ein, dafür kritisiert zu werden. Es ist auch, finde ich, Teil einer vitalen Öffentlichkeit, dass es ein bisschen Polemik geben darf, dass es auch mal ein bisschen härter zur Sache gehen darf. Aber wenn insgesamt das Klima so rau wird, dass Leute verstummen und dass dann am Ende nur noch die Lauten und Pöbelnden den Ton angeben, dann haben wir ein Problem. Und vor allen Dingen haben wir ein Problem, wenn Themen, die man vielleicht einfach relativ auf der pragmatischen Ebene lösen könnte, wenn die dann permanent moralisiert werden. Also wer jetzt beispielsweise als Strafverteidiger einen mutmaßlichen Straftäter verteidigt in den USA, Herrn Weinstein, oder nehmen wir einen mutmaßlichen Neonazi, nehmen wir Beate Zschäpe dann in Deutschland, wird feindselig angegriffen, obwohl das Grundprinzip des Rechtsstaates ist, solche Leute auch zu verteidigen. Wer bei solchen Themen wie Frauenquote oder so eine differenzierende Zwischenposition versucht einzunehmen, der wird sofort in ein bestimmtes Lager eingeordnet. Und das sind alles Themen, die sehr, sehr schwer öffentlich zu diskutieren sind.
Aber sind das Phänomene, die wir nur in sozialen Netzwerken sehen, die überhaupt nicht repräsentativ sind für die breite Debatte in der Öffentlichkeit?
Ja, das sind Themen, die sicherlich dann überschwappen, dieses Grundgefühl dieser aufgeheizten Stimmung dann auch auf die anderen Medien, auf den Journalismus, wo dann, das ist natürlich schwer zu ermessen, vielleicht ist das auch teilweise übertrieben in der Wahrnehmung bisher und auch in diesem Brief, der da jetzt in Amerika als offener Brief veröffentlicht worden ist, dass das so als Zensur im Kopf dann beginnt. Aber es kann schon sein, dass Leute beginnen, sich zu fragen, ob sie mit differenzierenden Zwischenpositionen überhaupt noch Gehör finden.
Welche Rolle spielen denn wir Journalistinnen und Journalisten in der Abbildung solcher Debatten?
Da wäre es zum einen wichtig, eben bestimmte verrohte Diskurse nicht zu überschätzen, also denen, die da den Ton angeben, vermeintlich nicht zu viel Raum zu geben und einfach auch zu sehen, dass tatsächlich laut auch empirischen Daten gar nicht so viele Hasskommentare ins Netz streuen, wenn man das mal auf die Gesamtbevölkerung bezieht, aber die sind natürlich dann sehr dominierend, dass man da also nicht zu sehr drauf schielt und zum anderen aber, dass man es auch versucht, in dem eigenen Medium besser zu machen, einfach auch mal Zwischentöne zuzulassen, dass man auch mit einer gewissen, ich nenne das mal hermeneutische Barmherzigkeit, damit an die Sache herangeht, also auch zugesteht, dass Leute sich mal ein bisschen falsch ausdrücken können oder dass sie Fehler machen, dass sie dann auch die einräumen, also da ein bisschen mit gutem Beispiel vorangehen.
In der vorigen Woche wurde der RBB dafür kritisiert, dass er dem rechtsextremen AfD-Politiker Andreas Kalbitz in einem Interview Raum gegeben hat. Den Kritikern ging es um die unkritische Art und Weise des Interviews, aber auch um das Ob. Also müssen wir Journalisten in der öffentlichen Debatte auch Menschen und Positionen Raum geben, die rassistisch sind oder sexistisch, die gegen Gesetze verstoßen, gegen Grund- und Menschenrechte?
Ich denke, dass es Leute gibt, die sich im Prinzip selber aus dem zivilen Diskurs ausschließen und denen dann unnötig große Plattformen zu bieten, halte ich für falsch. Das heißt ja nicht, dass deren Meinungsfreiheit dadurch dann insgesamt beschnitten wäre. Es gibt ja alle möglichen obskuren, auch Zeitschriften, auch ins extremistische Lager wirkende Medien, die, solange sie nicht ganz klare Straftaten begehen, eben auch erlaubt sind. Aber deswegen muss ich denen noch lange nicht in einem öffentlich-rechtlichen Sender eine Plattform bieten.
Wenn Sie schauen, wie sich die Debattenkultur entwickelt, sind Sie eher optimistisch oder eher pessimistisch?
Im Moment leider eher pessimistisch, denn es hat sich auch für mich eine Verrohung ergeben, die sich übers Internet weiter fortgesetzt hat in den vergangenen Jahren. Und ich habe auch den Eindruck, dass eben diese Lagerbildung viel stärker geworden ist und dass die Lust daran, sich wirklich dann inhaltlich damit zu beschäftigen, geringer geworden ist in den jeweiligen Lagern und dass man sich einfach sehr schnell zufrieden gibt mit dem, was man selber meint und denkt. Und die große Idee der Aufklärung, des Meinungswettbewerbs, der Freiheit, des Liberalismus ist ja nun, einen Austausch zu ermöglichen und auch über sich hinauszuwachsen, indem man die anderen anhört. Und wir müssen uns auch vergegenwärtigen, was passiert, wenn man sich da abschließt. Also es kann ja auch sein, dass dann plötzlich religiöse Fundamentalisten beispielsweise, so wie es vor der Aufklärungszeit war, sagen, oh, das verletzt mich, das will ich nicht hören, das muss ausgeschlossen werden aus dem Diskurs. Und dann haben wir ein Riesenproblem.
Mehr als 150 Intellektuelle, vor allem aus den USA, fordern in einem offenen Brief mehr Liberalismus in Debatten. Darüber habe ich mit dem Journalismusprofessor Tanjef Schulz von der Uni Mainz gesprochen.